Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6:30, das ist heute Morgen mit diesen Themen. Die US-Justiz erhebt Anklage gegen den mutmaßlichen Attentäter von New York. Er hat gestanden. Die griechischen Beamten legen das Land lahm. Sie wehren sich gegen die Sparübungen der Regierung. Und Pornos und lange Pausen. Mitarbeiter des Zürcher Migrationsamts beschweren sich über ihre Chefs. Einen guten Start in den Tag wünsche ich Ihnen. Im Studio heute Morgen sind Nicole Frank und Thomas Mattis. Er hat die Kurzmeldungen in der Übersicht.
Die US-Justiz hat den mutmaßlichen Bombenleger von New York wegen Terrorismus angeklagt. Der 30-Jährige hatte gestanden, am Samstag am Times Square in Manhattan ein Auto mit einem selbst gebastelten Sprengsatz abgestellt zu haben. Laut Polizeiangaben war die Bombe wegen ihrer amateurhaften Bauweise nicht explodiert. Der Attentäter beteuerte, er habe alleine gehandelt. Seit Mitternacht sind in Griechenland alle Flüge abgesagt. Es sind die ersten Auswirkungen eines Generalstreiks, der für heute angekündigt ist. Die Gewerkschaften wollen das öffentliche Leben lahmlegen und so gegen die verschärften Sparpläne der Regierung protestieren. Vor dem Parlamentsgebäude in Athen ist eine Großdemonstration geplant. Vulkanasche aus Island behindert auch heute wieder den Flugverkehr in Großbritannien. Um 8 Uhr morgens wird der Luftraum über Teilen Schottlands und Nordirlands erneut geschlossen, wie die britische Luftfahrtbehörde mitteilt. Im Kanton Zürich will die Sicherheitsdirektion wissen, ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind, die gegen das Migrationsamt gerichtet werden. Sicherheitsdirektor Hans Hollenstein hat eine Untersuchung durch eine unabhängige Drittperson angeordnet. Dies, nachdem er sich gestern mit dem Chef des Migrationsamtes getroffen und über die Vorwürfe gesprochen hatte. Angestellte des Zürcher Migrationsamts werfen dem Kader vor, es nehme es mit den Arbeitszeiten nicht so genau und versende pornografische Bilder im Internet. Außerdem würden Dossiers im Asylbereich mit großer Willkür bearbeitet und ebenso willkürlich gehe es bei Lohnerhöhungen zu. Für die Rekordsumme von über 106 Millionen Dollar ist in New York ein Bild von Pablo Picasso versteigert worden. Das ist die höchste Summe, die je an einer Auktion für ein Kunstwerk bezahlt wurde, wie das Auktionshaus Christie's mitteilt. Bei dem Werk handelt es sich um das Ölgemälde Nackte, grüne Blätter und Büste aus dem Jahr 1932. Wer es ersteigert hat, ist unbekannt. Im Eishockey hat die Schweiz das letzte Test-Länderspiel vor der WM gewonnen. Die Schweizer besiegten Norwegen 4:0. Die WM in Deutschland beginnt am Freitag. Am Samstag stehen die Schweizer dann gegen Lettland auf dem Eis. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.927 Punkten. Das ist ein Minus von 2%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu einem Franken 10,72 gehandelt, der Euro zu einem Franken 43,28 beziehungsweise zu einem Dollar 29,48. Das Wetter? Heute ist es im Norden meist stark bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Oberhalb von 1500 bis 2000 Metern Schnee. Im Westen bläst teilweise starke Brise, diese flaut in der zweiten Tageshälfte ab und dies bei 9 Grad. Im Südwallis und im Tessin regnet es teils kräftig und anhaltend. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperatur liegt dort bei 15 Grad. Am Donnerstag gibt es einige Aufhellungen, dazu aber immer noch von Zeit zu Zeit Regengüsse. Am Freitag fällt zunächst im Osten noch Regen, Schnee bis 1200 Meter. Am Nachmittag ist es in der ganzen Schweiz teilweise sonnig mit einigen Platzregen, vor allem an den Voralpen. Das alles bei 11 Grad im Norden und 15 Grad im Süden.
Guten Morgen, Sie hören DRS 2 und DRS 4 News. Kurz bevor er sich nach Dubai absetzen wollte, haben die amerikanischen Behörden den Mann festgenommen, der letztes Wochenende mitten in New York eine Bombe zünden wollte. Mittlerweile hat der 30-Jährige gestanden. Nur 4 Tage nach dem gescheiterten Terroranschlag liegt bereits die Anklageschrift vor. Peter Vögele aus Washington.
Es war solide, old-fashioned Ledersohlen-Detektivarbeit, wie es auf Amerikanisch heißt, welche die Ermittler auf die Spur des Täters brachte. Die Polizei konnte über eine Kennzeichnung am Motorblock den ursprünglichen Besitzer des Autos aufspüren und letztlich den Täter Faisal Shazad identifizieren. Nur 53 Stunden nach dem gescheiterten Attentatsversuch wurde Shazad auf dem John F. Kennedy Flughafen in New York verhaftet, als er nach Dubai ausreisen wollte. Laut Anklage ist der 30-Jährige geständig und hat angegeben, in einem Camp in Waziristan in Nordwestpakistan zur Herstellung von Bomben ausgebildet worden zu sein. Er wird wegen eines versuchten Anschlags mit Massenvernichtungswaffen angeklagt.
It is clear that this was a terrorist plot aimed at murdering Americans in one of the busiest places in our country.
Es handle sich um einen versuchten Terrorakt an einem der belebtesten Orte der USA, sagte US-Justizminister Eric Holder. In Pakistan wurden unterdessen mehrere Personen verhaftet, aber das amateurhafte Vorgehen von Shazad macht die These vom Einzeltäter noch nicht gänzlich unwahrscheinlich. Faisal Shazad ist verheiratet, Vater zweier Kinder, seit 11 Jahren in den USA und seit einem Jahr US-Staatsbürger. Er kam als 18-Jähriger mit einem Studentenvisum in die USA. Er reiste öfters nach Pakistan, zuletzt war er nach einem 5-monatigen Aufenthalt ohne seine Familie Anfang Februar in die USA zurückgekehrt.
Es ist 6.36 Uhr. Nicht mit uns, sagen sich die griechischen Beamten. Sie wollen das rigide Sparprogramm der Regierung nicht einfach so hinnehmen und streiken. Bereits gestern blieben viele Schulen, Ministerien und andere staatliche Betriebe geschlossen. Für heute haben die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen, der das gesamte öffentliche Leben lahmlegen soll. Aus Athen berichtet Daniel Voll.
Lohnkürzungen von über 20% für Beamte im öffentlichen Dienst, Abstriche bei den Renten, Stellenabbau, eine deutliche Erhöhung der Mehrwertsteuer. Der Protest gegen die Sparauflagen an Griechenland durch den Internationalen Währungsfonds und die Europäische Union ist breit abgestützt. Streiken wollen heute nicht nur Seeleute, Bahnangestellte, Lehrer, Ärzte und Pflegepersonal. Auch Bankangestellte sowie Händler und Gewerbetreibende haben sich der Bewegung angeschlossen. So werden heute nicht nur öffentliche Ämter und Schulen geschlossen bleiben, sondern auch Banken, viele Ladengeschäfte sowie prominente Touristenziele wie die Akropolis. Am späteren Vormittag sind 2 Großdemonstrationen gegen das Sparprogramm geplant. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass sie diesmal mehr als 10.000 Leute mobilisieren können, mehr als bei früheren Generalstreiks in diesem Jahr. Eine Hoffnung, die sich nach Meinung von Politikwissenschaftlern durchaus erfüllen könnte. Zwar würde das harte Sparprogramm der Regierung im Moment noch immer von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Aber der Protest richte sich gegen eine mögliche weitere Verschärfung der Maßnahmen und man verlange, dass nicht nur die Mittelschicht bezahlen müsse, sagt etwa der Politologe Dimitris Charalambis von der Universität Athen.
Die Leute haben das jetzt akzeptiert, es stinkt allen. Aber wenn es so in ein paar Monaten nicht klar wird, dass auch die, die richtig haben, nicht bezahlen, dann wird es sehr prekär im Lande. Ich meine, man rechnet offiziell, machen die Berechnungen von einer Steuerhinterziehung von 20 Milliarden im Jahr.
Der Regierung würde also nur eine kurze Frist bleiben, um auch die anderen Maßnahmen des Programms umzusetzen. Vor allem der Kampf gegen die Steuerhinterziehung sowie Klientelwirtschaft und Korruption.
Die Enttäuschung war groß, Ende letzten Jahres nach dem Klimagipfel in Kopenhagen. Der Gipfel war gescheitert. Nun, 4 Monate später, sei die Stimmung wieder besser, sagt Umweltminister Moritz Leuenberger nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Bonn, wo sie den nächsten UNO-Klimagipfel vorbereitet haben. Doch ist dieser neue Optimismus begründet? Darüber hat Elisabeth Pestalozzi mit Bundesrat Moritz Leuenberger gesprochen.
Ich würde sagen, ja. Die Zusammensetzung war eine andere als bei den Vorbereitungssitzungen für Kopenhagen. Es war nicht dermaßen Europa-zentriert, sondern es sind viele Vertreter aus Asien, Afrika, Südamerika zugegen gewesen. Daran litt Kopenhagen etwas, dass diese Länder sich dann erst in letzter Minute melden konnten, sich etwas überfahren gefühlt haben. Heute wird der Konsens breiter vorbereitet.
Was heißt denn das nun konkret? Wie muss ich mir das vorstellen? Was hat man wirklich erreicht?
Es wurden vor allem all die Punkte, die in Kopenhagen noch als vage Ziele formuliert wurden, konkreter eingeschränkt. Das betrifft insbesondere die Finanzierung der Klimaschäden. Einerseits geht es hier darum, wer bezahlt wie viel. Das waren noch abstrakte Formeln in Kopenhagen. Heute waren es konkrete Zahlen, also Japan, die Europäische Union hat konkrete Zusagen gemacht, wie viel Millionen sie als Anschubfinanzierung leisten wollen. Und das fordert dann natürlich sofort die Frage, wohin geht das Geld, wer verwaltet dieses Geld? Und auch hier ist die Vorbereitungsgruppe in Bonn sehr viel konkreter geworden.
Wie viel ist denn die Schweiz bereit zu zahlen bei dieser Anschubfinanzierung?
Das sind 50 Millionen Franken. Ein Teil davon ist bereits sichergestellt. Das wird jetzt noch genau finalisiert, welches Departement für welche Beiträge wie viel bezahlen wird.
Die Schweiz bietet nun an, nächsten Sommer ein informelles Ministertreffen zu organisieren als Vorbereitung für die eben für diese nächste Klimaweltkonferenz im mexikanischen Cancun. Was kann die kleine Schweiz da bewirken?
Nicht wahr? Ein solch gigantischer Anlass wie Kopenhagen oder Cancun, der muss vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung besteht darin, dass Vertragsentwürfe da sind, dass in diesen Vertragsentwürfen sehr viele streitige Fragen offen bleiben. Wir nennen das offene Klammern. Und diese offenen Klammern, die müssen sukzessive gefüllt werden. Und jede Vorbereitungssitzung ist eine Diminuierung dieser noch bestehenden Lücken. Und eine solche Vorbereitungssitzung soll jetzt die Schweiz machen, weil sie zusammen mit dem Hauptakteur, nämlich mit Mexiko, in der gleichen Gruppe ist.
Nun hat der UN-Klimachef Ivo de Boer die Erwartungen an die nächste Klimakonferenz in Cancun deutlich gedämpft. Ist das angebotene Treffen nicht vergebliche Liebesmühe?
Es ist richtig, dass er die Hoffnungen dämpft. Kopenhagen hat auch etwas darunter gelitten, dass die Erwartungen dermaßen hochgeschraubt wurden. Also da glaubten ja die Leute, die Weltgerechtigkeit bricht aus in Kopenhagen. Kopenhagen musste unter diesen gigantischen Erwartungen fast scheitern. Und es ist viel gescheiter, mit geringsten Erwartungen in eine Sitzung zu gehen. Dann kann die Überraschung dann viel eher eine positive sein.
Umweltminister Moritz Leuenberger gut ein halbes Jahr vor dem nächsten großen Klimagipfel. Die Zeit nun, es ist 6.42 Uhr. Chefs, die großzügig Pause machen, stundenlang auf der Internetplattform Facebook surfen und Pornos verschicken. Die Vorwürfe einiger Angestellten des Migrationsamtes des Kantons Zürich wiegen schwer. Der Regierungsrat hat nun eine Untersuchung angeordnet. Aus Zürich berichtet Klaus Ammann.
Der zuständige Zürcher Regierungsrat Sicherheitsdirektor Hans Hollenstein hat den Chef des Migrationsamtes Adrian Baumann gestern zu sich zitiert. Was dabei herausgekommen ist, sagte Mediensprecherin Jolanda van de Graaf am Abend nicht. Nur so viel.
Im Rahmen dieses Gespräches ordnete der Sicherheitsdirektor zur abschließenden Klärung der erhobenen Vorwürfe eine Untersuchung durch eine unabhängige Drittperson an.
Der Chef des Migrationsamtes ist bereits in der Vergangenheit in der Kritik gestanden. Beispielsweise als im vergangenen Sommer im Amt 300 Anträge für Ausländerausweise spurlos verschwanden. Oder nachdem eine Untersuchung zeigte, dass mehr als die Hälfte seiner Angestellten mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden waren. Nun werfen die Angestellten ihm vor, er habe vom Fehlverhalten seiner Teamchefs gewusst, aber nichts unternommen. Bis Donnerstagabend hat Baumann Zeit, zu den neuesten Anschuldigungen schriftlich Stellung zu nehmen. Auch der Anwalt der Angestellten ist aufgefordert, seine Beweise gegenüber der unabhängigen Drittperson offen zu legen. 4 A4-Ordner füllten diese Klagen, schreibt der Anwalt in einem Brief, der Radio DRS vorliegt. Vorgesetzte im Migrationsamt machten sehr großzügige Pausen, heißt es da zum Beispiel. Sie versendeten hemmungslos pornografische Bilder via E-Mail, Dossiers im Asylbereich würden mit großer Willkür bearbeitet und die Polizei beklage sich über mangelnde Erreichbarkeit der Migrationsbeamten. Dass die Sicherheitsdirektion diesen Vorwürfen nun nachgehe, heiße nicht, dass sie gerechtfertigt seien, betont Jolanda van de Graaf.
Es kann in keinem Moment in diesem Moment auf so etwas geschlossen werden. Es geht immer noch darum, dass die Faktenlage geprüft wird und dass eine unabhängige Person zur Verfügung steht, um dies von außen an die Hand zu nehmen.
Auch Sofortmaßnahmen wie Freistellungen oder Entlassungen sind aktuell noch keine vorgesehen. Am Freitag will die Zürcher Sicherheitsdirektion erneut informieren und vor allem bekannt geben, wer die Drittperson ist, die das Migrationsamt durchleuchten soll.
Soweit heute Morgen mit dem Wichtigsten der letzten Stunden. Sie können die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS jederzeit im Internet nachhören oder als Podcast herunterladen. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Verantwortlich heute Morgen ist Matthias Heim, mein Name Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.